Hallo, herzlich willkommen zum Flimmer-Podcast. Wir sind's wieder.
Hört man das?
Das hört man bestimmt. Okay. Und wir sind wieder hier mit sprudelndem Wasser heute zum ersten Mal.
Zum ersten Mal, genau. Eine Premiere.
Woo.
Und ich bin Katharina, hallo.
Ich bin Kenny. Und heute kümmern wir uns um unsere Top 5 übernatürliche Kreaturen.
Anna, du erzählst immer erst, was die Top 5 ist?
Ja, natürlich. Die Leute müssen angefixt werden.
Das ist das, was die Leute nur hören wollen. Nein, und natürlich eine Herzenssache von uns. Um die geht es heute.
Jawohl.
Das wunderbare Franchise.
Freitag der 13.
Ja, aber insbesondere heute um das Remake.
Genau, heute geht es ums Remake aus dem Jahr 2009.
Das ist der 12. Film in der Reihe, Kenny. Wenn jetzt der nächste kommt, dann ist das der 13.
Unglaublich.
Und das wäre doch, das müssen wir feiern.
Ja.
Also das ist eine Zahl, die müssen wir feiern. Aber jetzt erstmal der 12.
Der 12. Damit auch das langlebigste, nein, das Franchise, Horror-Franchise mit den meisten Filmen. Kann ich dir sagen.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Wie viel hat Halloween?
Age 20 ist, glaube ich, der 7.
Ah, okay.
Und dann kommt dieses mit der, diese Big Brother-Sache. Mhm. Das weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Halt, wo überall so Kameras eingebaut waren in so einem Haus.
Das kenne ich
nicht. Resurrection?
Ich habe keine Ahnung. Halloween kenne ich mich nicht so aus. Mhm. Wir haben nur jeden einzelnen Teil von Freitag der 13. gesehen.
Richtig.
Von 1980 bis über alles, wo er jemals war. Im All, im
quasi von
New York.
Von Camp Crystal Lake nach Manhattan.
Genau. Dann ins All und dann ein Wurm. Ach nee, er war vorher ein Wurm. Bevor er ins All ging.
Und dann hat er irgendwann noch mit Freddy gecampt.
Ah ja.
Und dann hieß es jetzt im Jahr 2009, alles auf Null.
Und wir haben uns gefreut, ne? Damals, einst,
haben wir uns wirklich gefreut. Ich möchte direkt vorauswerfen.
Es wird gespoilt.
Ja, es wird gespoilt, auf jeden Fall. Aber auch, es war für mich ein bisschen schwierig. Also, wir haben diesen Film ja jetzt diesen auch schon öfters gesehen. Ich weiß gar nicht, 5, 6 Mal bestimmt schon. So kommt es mir zumindest vor. Und es wird immer schwieriger, sich zurückzuversetzen in die Lage, diesen Film zum ersten Mal gesehen zu haben. Also, er verliert von Mal zu Mal immer so ein bisschen, also man weiß schon so viel irgendwie und das verliert dann.
Aber du hast noch letztens gesagt, für dich ist es so, als würdest du den immer neu gucken.
Ja, ja, gut.
Was erzählst du unseren Zuhörern denn jetzt gerade? Oder hast du mich angelogen?
Das ist jetzt, das schneiden wir gleich raus.
Ich kann mich aber immer noch gut zurückversetzen in das Kino, in dem wir saßen.
Ja, ich auch.
Weil das so ein Spaß war, weil das sehr voll war eigentlich und da wirklich so Die-Hard-Fans saßen, wie wir auch natürlich, und die richtig Freude daran hatten. Das hat mich erfreut, so war's.
Genau.
Ja, was möchten wir denn mal sagen? Also
wie findest du Freitag der 13. das Remake?
Das Remake hat mir gut gefallen, weil das einfach herrlich... herrlich. Ich möchte nicht sagen, dass es unbedingt den ersten Teil einfängt, atmosphärisch oder so. Aber dazu gleich später. Aber ich finde, er ist einfach unheimlich selbstironisch, sehr lustig und es gibt das, was man erwartet einfach von so einem Film. Es gibt gute Todesarten, Variationen.
Ja.
Jason sieht top aus in dem Film. Ich meine, er war schon mal ein Wurm. Das ist jetzt wirklich, also top Maske, super klobiger Mann und gute Atmosphäre dadurch, dass die Musik so toll ist.
Ja, die Musik ist super.
Und einfach Spaß macht. Also es ist ein richtig spaßiger Horrorfilm. Es gibt so viele Remakes für alte Horrorfilme, die irgendwie sich selbst zu ernst nehmen oder alles komplett in den Sand setzen.
Nightmare on Elm Street zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Oder auch Halloween. Ich meine, Halloween war langweilig irgendwie.
Halloween hat sich irgendwie das Magische an der Figur so ein bisschen genommen, indem sie
sich so ernst genommen haben und dachten, sie müssten jetzt so einen psychologischen Hintergrund da reinpflanzen.
Genau.
Und das ist ja alles nicht, das ist alles, ne? Ja. Es wird kurz erklärt, wie auch in der ursprünglichen Reihe, also dem ursprünglichen Film, was so passiert ist mit Jason. Das war's dann auch und dann geht's los. Und das ist wunderbar und das war schön. So, wie hat der Film dir gefallen,
Kim? Mir gefällt der auch immer wieder gut. Also er ist ein würdiges Remake, würde ich sagen. Es sollte ja quasi den Grundstein legen für einen neuen Anfang, für eine neue Reihe, für weitere folgende Filme und ich finde, das ist gelungen.
Mhm.
Also
das gilt immer.
Es gab auch schlechte Filme, ne, wirklich.
Und der mit dem Wurm.
Und der hier, der wäre jetzt aber ein würdiger Anfang für Neues, für Kommendes und vor allem für die, ja, Verankerung quasi in der heutigen Zeit. Also hat mir der gut gefallen, ja. Und er beginnt auch schon so wunderbar.
Ja, bevor wir darauf eingehen noch kurz, es ist ja eigentlich in dem Sinne kein Remake, dadurch, dass wir Jason direkt präsentiert bekommen. Weil im ersten Teil von der Originalreihe geht es ja eigentlich gar nicht um Jason. Aber das hat jetzt dieser neue Film alles gut eingefangen, indem Jason direkt, wie wir ihn alle kennen, herbeikommt und direkt auch seine Maske findet. Das zieht sich ja in der Originalreihe über 2-3 Filme. Und das ist alles schnell abgehandelt und dann kommt genau das, ich sag's nochmal, wie wir es erwarten und worauf wir uns freuen. Und das ist ganz schnell gemacht und das ist super.
Ja.
So, und der Anfang, okay. Der Anfang ist wunderbar.
Mhm.
Eine große Freude. Vor allem, weil es fängt an und man denkt sich direkt, das sind jetzt die Jugendlichen, die uns begleiten werden.
Genau.
Aber nein. Es ist einfach schon mal ein kleines Vorgemetzel, bevor der Film eigentlich anfängt.
Es ist quasi ein viertelstündiges Freitag der 13. Für
Einsteiger.
Für Einsteiger oder für Leute, die nicht so viel Zeit haben.
Genau. Wenn man mal schnell ein bisschen Jason braucht, guckt man sich einfach nur den Anfang an.
Ja, der aber genau das repräsentiert, was die ganze Reihe irgendwie repräsentiert. Ne? Also diese deppigen Menschen, die in den Wald gehen und Zelte. Da sich dämlich verhalten.
Sex.
Drugs,
genau.
Und ja.
Und dazwischen Jason. Und was auch ganz schnell da hier reingepackt wird, ist die Vorgeschichte, ne? Von wegen, es gab mal den kleinen Jason und hier ist er ertrunken und so.
Mhm.
Wird ja da auch kurz erklärt.
Ja.
Dann kommt nochmal die Mutter von Jason.
Diesmal nicht von Betsy Palmer.
Das wollte ich nur kurz ansprechen.
Wobei ich irgendwie gelesen habe, dass die anscheinend von irgendjemand, das weiß ich jetzt nicht und killt mich jetzt nicht dafür, liebe Stargate-Fans, Star Trek-Fans, keine okay, Ahnung.
Ich bin raus.
Dass diese Frau anscheinend einen großen Impact in einem dieser Universen hinterlassen hat. Ich weiß noch nicht mal mehr, was es war. Und deshalb vielleicht die Freude von irgendwelchen Fanboys.
Fanboys.
und Girls. Da schon geweckt war.
Als
diese Frau zu sehen war. Also ich kannte sie nicht.
Ich auch nicht.
Ich war nur traurig, dass es nicht Betsy Palmer war.
Die brauchte anscheinend keine Waschmaschine, oder? Wie war das nochmal?
Genau, Betsy Palmer brauchte eine Waschmaschine damals und hat sich deshalb für diesen Dreh verpflichten lassen.
Gott sei Dank.
Als Pamela Voorhees.
Damit das nochmal gesagt ist, ganz klar.
Mhm.
Wo wir gerade den Anfang angesprochen haben und das Ganze spielt ja auch, und das merken wir da ja schon, am Lake, am
Crystal Lake.
Aber was mir gefehlt hat in dem Film, ist einfach, dass es nicht wirklich was mit Camp Crystal Lake mehr zu tun hat. Weil die zweite Gang, die ja dann, um die es dann wirklich geht, die dann den Film trägt, die dann eingeführt wird, die macht ja Urlaub am Crystal Lake, aber in so einem schicken, modernen Ferienhaus.
Ja.
Und irgendwie ist nicht mehr dieses, die sind halt alle so ein bisschen snobistisch und gut betucht. Das hat nicht mehr dieses Flair von, wir gehen jetzt ins Camp.
Ins Rustikale.
Ja, wir gehen jetzt ins Camp und wir haben kein Wasser eigentlich und nur Gemeinschaftstoiletten und alles ist komisch. Und das hat mich gestört irgendwie, dass es da nicht so zurückging wirklich zu den Wurzeln.
Mich hat das nicht gestört, weil... Also
du machst das Camp einfach.
Nein, es wurde ja die Geschichte von dem Camp im Prinzip erstmal erzählt und was dann daraus gemacht wird, ist ja dann die Sache des Films. Also das war ja jetzt da einfach was... Also wir haben, ich glaube, Camp Crystal Lake in drei, vier Filme gehabt, fünf Filme.
Ja, aber dann war doch so eine Spanne dazwischen.
Ja.
Da war New York und weiß Gott wo. Und ja, da im Sinne des Neustarts hätte ich das schön gefunden. Wenn es einfach mal wieder so ein Trüppchen Waldschratz gewesen wäre, die irgendwie ein bisschen...
Ja, Jugendurlaub
genau,
im Wald. Aber so war es ja im Prinzip jetzt auch. Nur nicht mit Camp.
Ja, es war nicht...
Sondern in dieser modernen, besonders auch modern eingerichteten Hütte.
Sie ist besser als die von Evil Dead. Das möchte ich sagen.
Das stimmt. Ja, es gab viele witzige Situationen.
Ja.
Also,
Da hast du recht.
Nein, auch so, die aus den, so ein Situationshumor irgendwie, der sich aus Situationen ergeben hat. Besonders herrlich ist für mich diese Szene, das ist schon sehr weit im Film fortgeschritten, diese Szene in der Hütte mit dem Hockeyschläger.
Mit dem Hockeyschläger?
Ach ja, so, mit dem Asiaten.
Ja, mit dem...
Das ist...
mit dem, in dem Schuppen da, meinst ja, du, ne?
Genau. Ja, genau. Mhm. Das ist für mich sehr komisch.
Ich dachte, wir spoilen.
Immer wieder gut anzusehen.
Ja, es ist da einiges dabei. Immer wenn Jason kommt, ist es eigentlich lustig, weil das ist das, was das Publikum erwartet, dass jetzt jemand stirbt.
Mhm.
Und das ist, und darauf wartet man dann auch. Das klingt jetzt gehässig, aber man baut ja nicht so eine starke Bindung zu den Menschen auf wie zu Jason.
Aber es war ja schon immer so.
Ja, ja, aber das, deswegen ist es einfach lustig, wenn Jason kommt und man weiß genau, jetzt erwischt es jemanden und wie wird es jemanden erwischen. Und es ist immer nett gemacht. Also auch am See dann.
Ja.
Das mit dem Pfeil und am Steg. Also.
Ich habe irgendwann mal so eine Abhandlung darüber gelesen. Das hört sich wissenschaftlich an. Nein, aber es war ganz interessant, dass über diese Filme quasi gesagt wird, dass alle diese typischen schrecklichen Stereotypen reingebracht werden. Ne? Der gut aussehende, weiß ich nicht, Footballer oder Sportler, die Cheerleader.
Die Schlampe.
Und, ja, genau. Und die quasi... die alle für das Ätzende am amerikanischen Highschool-System stehen und dass sich da deswegen alle freuen, dass Jason dann kommt und die alle abschlachtet. Und so ist es nun mal ja auch immer, ne? Man freut sich ja darauf zu sehen, wie die einzelnen Menschen da ins Gras beißen werden.
Mhm.
Und das passiert hier sehr einfallsreich, ne?
Ich glaube auch einfach nicht mal, dass sie halt für das Ätzende Highschool stehen, aber einfach, dass sie einfach so dösig sind. So dumme Menschen, die irgendwie auch unsympathisch sind und sich selbst irgendwie nicht wirklich zu helfen wissen. Und immer das machen, was man am wenigsten erwarten würde.
Ja, ja. Ja gut, das ging dann auch in die Richtung, sodass die Underdogs sich halt dann darüber freuen, ne?
Also, ach so, das ist nur was für Nerds.
Genau, so in die Richtung, dass die sich freuen, wenn dann die Leute, die sie, 10 Jahre lang gehänselt haben, dann da alle so Massenschlachten zum Opfer fallen. Fand ich ganz gut, die Theorie eigentlich.
Nur hier in diesem Film gab es natürlich jetzt als Identifikationsfigur Jared Padalecki.
Das stimmt.
Es gab mehr Story in diesem Film als in jedem anderen.
Ja.
Er suchte seine Schwester. Das war der Rahmen dieses Films.
Ja.
Und hat mich nicht groß gestört. Ansonsten gab es nicht viel Story.
Nee, die anderen Gespräche, also die alles, was nicht mit Jared zu tun hatte, waren eigentlich immer nur Gespräche wirklich über Sex oder so, ne? Sex oder Drogen.
Oder Trink aus dem Schuh.
Genau. Alkohol. Also, irgendwie sowas. Also, das war sehr, füllmäßig dazwischen gedrückt zwischen die einzelnen Tode. Aber das war auch schon immer so. Das war
aber auch nicht breit gezogen.
Nein.
Also, das hat nicht gestört. Nein.
Und es war sogar teilweise ja witzig. Ja. Mehr Trink aus dem Schuh.
Sehr witzig. Ja, das kann man so sagen.
Mhm.
Ja. Die Musik hatten wir schon angesprochen.
Ich habe extra aufgeschrieben, deftiger Soundtrack.
Das ist wirklich ein deftiger Soundtrack. Da ist zwar dieses gute, ne, hier, ist da mit drin, aber es ist so, hat so wummige,
ja,
so ein Dröhnen darunter. Das ist wirklich schon echt cool.
Ja, ja, ja.
Muss ich sagen.
Und was sich dem auch anpasst, war also die Machart, diese Schnittweise, diese harten, ich fand das sehr hart geschnitten und sehr, sehr nett in Szene gesetzt. Also das passte mit der dumpfen oder mit dieser krachenden Musik, das passte alles gut übereinander. Also die Optik hat sowieso schon gestimmt, das hast du angesprochen mit Jason, aber nicht nur Jason, sondern die ganze Optik, ne, hat gestimmt. Und dann zusammen mit dieser harten Schnittweise oder mit diesen Cuts immer und der Musik, da war das echt, ja, Jason in Hochglanz.
Oh, so kann man das sagen. Nein, eine der schönsten Szenen für mich persönlich ist die ganz am Anfang in der Hütte, wenn Jareds Schwester flöten geht, also verloren geht, die er ja sucht, das sehen wir ja, sie ist Mitglied der ersten Truppe. Mhm. Und wenn sie in dieses Häuschen kommen, wo Jason früher mal drin gewohnt hat, das schon so ein bisschen verfallen ist und so.
Ja.
Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr finster und sehr gruselig und ekelig. Und dann auch in einer guten Klimax geendet, wenn Jason dann mal vorbeikommt und die Schwester einsackt.
Und die Klimax, die ist ganz wunderbar, wie es dann quasi darauf hinausläuft, dass dieses der Schriftzug kommt, was ja auch schon vom Teaser genauso verwendet wurde, ist, finde ich, ganz großartig gemacht. Also diese Eröffnungssequenz ist einsame Spitze.
Einsame Spitze. Können wir das ansprechen, was du zu mir gesagt hast, als wir den vor kurzem mal wieder gesehen haben, dass viele Leute oder einige oder von denen du da gehört hast, gesagt haben,
Kritiker, dass
das zu modern ist, was wie Jason dargestellt wird, dass er so nicht mehr der gruselige Klotz ist?
Ja, vielleicht nicht zu modern, sondern dass es einfach nicht mehr der Jason ist, den man kannte. In dem Sinne, dass er halt sich jetzt solche Sachen ausdenkt. Was ich wirklich zu meinen Negativpunkten mitzugeschrieben habe, aber das ist nur so eine kleine Sache, die wirklich ein bisschen merkwürdig ist, ist dieses Tunnelsystem. Also, woher kommt das?
Hat er sich gegraben.
Aber warum? es macht überhaupt keinen Sinn.
Stimmt, das braucht er gar nicht.
Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das ist eigentlich nur dafür da, vielleicht um diese Schwester da festzuhalten. Mhm. Aber die hätte er auch irgendwo in ein Loch schmeißen können. Oder irgendwo, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Er hat ja auch Licht. Er hat sich ja da so eine ganze Elektroanlage gebaut.
Er wohnt da, richtig.
Er wohnt da. Er findet das schön. Und dann die ganzen Fähigkeiten, die er natürlich hat.
Ja, das war vor allem der große Kritikpunkt. Also, dass er
ein Ass im Bogen schießt.
Genau. Und dass er eine Axt zielgenau platzieren kann in einem Axtwurf.
Also das finde ich nicht so abwegig. Das muss Jason schon können.
Nein, auch diese Sache mit dem Schlafsack oder mit der Bärenfalle, dass er sich halt solche Sachen Gedanken ausdenkt.
Mhm.
Und das passt ganz gut in die Zeit jetzt. Also vor allem in Zeiten von Saw und so müssen die Menschen sich was überlegen. Ne?
Ja, wo es variieren muss. Wenn jetzt immer einer kommt, mit der Machete unterwegs ist. Ich meine, in den anderen Teilen hat er ja auch immer mal was anderes gemacht.
Er hat was anderes gemacht, aber eigentlich
immer nur so. Es war immer roher und aus dem Moment heraus. Und was gerade da war, das stimmt schon. Aber also mich hat es nicht gestört. Ich fand es okay. Es war Hauptsache, Jason ist überlegen. Und das ist er nun mal hier. Und es ist halt, man kriegt...
Er ist auch schneller, fällt mir gerade ein. Was auch...
Das stimmt, er rennt... Das haben wir im Trailer damals schon gedacht. Man rennt ja nicht so rum. Aber auch das hat mich nicht gestört.
Mhm.
Und was wollte ich sagen? Nee, aber hat mich nicht gestört. Fand ich...
Nee, mich hat das auch nicht gestört. Also ich fand, das hat vor eigentlich mehr zum Amüsement beigetragen als alles andere.
Man erwartet halt auch mal was anderes.
Ja, und das
hat man da viel geboten.
Das ist halt mein größter Kritikpunkt an der Sache. Ist, dass man halt, finde ich, also in dem Sinne vielleicht viel geboten bekommen hat, Variation bei den Todessachen, aber sonst hat das Genre ja jetzt nicht oder diese Reihe jetzt nicht neu aus dem Boden gestampft oder neu definiert.
Ja, das habe ich als Frage aufgeschrieben, weil ich das auch oft gelesen habe, dass Kritiker sich gewünscht hätten, dass es das anders dass es das ironischer sehen würde oder vielleicht so ein bisschen wie Scream das mit solchen Filmen gemacht hat.
So meine ich das jetzt gar nicht.
Wie meinst du das?
Nee, ich nicht auf auf so eine schlaue Art und Weise oder so eine, wie sagt man, Metaebene, mhm. Art und Weise, das meinte ich jetzt gar nicht, aber mehr vielleicht mal in eine andere Richtung. Ich weiß auch nicht, in welche andere Richtung, aber das ist...
Das ist ein schmaler Grat, Kenny. Dann kann man Leute verärgern.
Wir sind hier beim 12. Film und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Klar, wir freuen uns darüber, dass der dem irgendwie treu geblieben ist, der ganzen Reihe, mhm. aber... Bisschen Veränderung hätte der Sache vielleicht auch ganz gut getan. Ich weiß nicht, in welchem Sinne, aber...
Also ich fand es ganz gut, dass es eben nicht so war. Mhm. Also wie gesagt, ich sage es immer wieder gerne, wir hatten Würmer und All und hast du nicht gesehen, es ist so weggekommen von dieser Angst, dieser menschlichen Angst, dass ich irgendwo Urlaub mache zum Beispiel und da ist ein... Was auch immer, auch jetzt, wenn es ein übernatürliches Wesen ist, aber es ist, da ist jemand und der... versucht uns zu töten. Und das ist irgendwie alles in so Perspektiven gerückt worden, in solche andere Locations verpflanzt worden. Das ist immer absurder wurde mit der Zeit, weil die Filme werden ja absurd. Ja. Und dass es mal schön war, dass es jetzt zurückgegangen ist, dass es diese realitätsnähere Herangehensweise hatte. Und dabei dann auch geblieben ist, dass es wirklich zurückgegangen ist und dem so ein bisschen Hommage gezollt hat. Also das fand ich ganz schön.
Also ja, ich kann das so nachvollziehen, diese Argumentation, aber ich würde nicht sagen, dass der Film dadurch jetzt wieder spannender oder geworden ist oder was, weil du sagst, diese Angst im Wald oder was, man hat ja keine Angst, das ist ja kein gruseliger oder... Das ist, ich finde sogar spannungsmäßig, also das hat ja jetzt keinen großartigen Spannungsbogen,
dieser Film. Man weiß ja, worauf es hinauslaufen
also, und das ist. Wäre auch einer meiner Kritikpunkte, dass, also Mord an Mord an Mord. Aber ich meine, man weiß, worauf man sich einlässt bei Freitag der 13. und dann soll man hinterher auch nicht wirklich meckern.
Ja, das ist das Schema, das ich will. Also, da bin ich ganz simpel gestrickt. wenn ich so einen Slasher da sehen will, dann möchte ich auch nicht, dass jetzt irgendwie noch so ein Plot-Twist kommt und dann doch so und hast du nicht gesehen. Das brauche ich dann nicht. Also, es ist schön, wenn die mich unterhalten können, dadurch, dass da so ein paar Hohlbratzen sind, die komische Dialoge führen und dann sterben. Das reicht mir. Von daher,
ja. Ist okay. Wobei man, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Evil Dead vergleicht, der jetzt, ja, wie viel älter ist, nur ein paar Jährchen älter, ne? Aber der hat das irgendwie noch treffender geschafft, irgendwie zu unterhalten. Mit der in seiner Rohheit und seiner Brutalität. Ich weiß nicht, was da der ausschlaggebende Punkt war. Also, weil hier, mich hat hier nichts... Ein haut hier nichts vom Hocker, finde ich. Ne? Und ja, also man erschreckt sich dann, wenn da mal so ein Pfeil plötzlich ankommt. Dann, und das ist alles nett gemacht, aber um das neu zu, also aus dem Boden zu stampfen, dieses Franchise, hat das Evil Dead zum Beispiel besser gemacht. Indem es brutaler war? Ja, ne? Wahrscheinlich. Also, weil...
Und vom Albernen weggegangen ist.
Mhm.
Was du hier vielleicht dann meinst, dass es dem Film jetzt hier Freitag den 13. gut getan hätte, wenn es ernster gewesen wäre?
Ich weiß nicht, wenn es ernster gewesen wäre, aber wenn es irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Es hat ja auch... dem Film Tribut gezollt, in dem solche Sachen geschehen sind, wie dass die Machete durch die Planken da gekommen sind. Also das war ja alles, wie man es kannte, aber vielleicht hätte das irgendwie alles, diese Morde noch derber und noch konsequenter und böser hätten sein müssen, damit es vollkommen in der Neuzeit angekommen ist. Weil wir sind jetzt solche Sachen gewohnt, wie Hostel und Saw. Ich möchte nicht sagen, dass diese Brutalität toll ist oder was, oder dass ich mir das gerne angucke, aber der Standard ist jetzt höher. Das tut dem Unterhaltungswert in dem Moment keinen Abbruch, finde ich. Aber wenn man überlegt, wo die konsequentere Herangehensweise ist, fand ich das bei Evil Dead. Also ich kann es im Moment nur mit Evil Dead vergleichen, ich weiß auch nicht.
Nee. Kann ich nicht so ganz so sagen. Irgendwie, ich finde es schön, dass es so ist. Dass es, weil es ist ja jetzt kein Film, wo ich reingehe und denke, oh, da wird jetzt Gewalt dargestellt. Und Gewalt ist nun mal schlimm in der Realität. Und ich möchte die auch nicht erleben und auf keinen Fall.
Okay.
Aber da gehst du rein und es macht Spaß. Und das soll es ja auch machen. Und ja. Da muss sich auch keiner für schämen. Und ich finde es... Ich finde es nett gemacht, wenn es nicht unbedingt dann wirklich darauf abzielt, dass es wirklich ekelig ist und wirklich mich schockiert und mir auch so ein bisschen denkt, oh, das möchte ich jetzt nicht persönlich erleben, sondern dass es so eine Distanz hat. Mhm. Diese Distanz, dass ich das gucken kann und das ist einfach gerade lustig, der Depp ist jetzt weg. Auf möglichst kreative Art und Weise und das hat man auch gemerkt im Publikum. Das Publikum hat ja bei uns gelacht und Spaß gehabt und sich gedacht, mein Gott, was ist da los? Ich fand Evil Dead auch super. Und es war konsequent gewalttätig und es war auch gut so. Es passte auch dann besser zu dem davor, zu dem Original davon, der auch schon in die Richtung ging. Mhm. Aber Jason war noch nie so, dass man da dachte, oh, das ist jetzt besonders derbe. Oder...
Nee. Aber vielleicht ist das, was... was zum Beispiel ein Aspekt gewesen wäre, der für mich die Sache noch ein bisschen in die hier im Hier und Heute ankommen lassen hätte. Weiß ich nicht.
Okay. Wir warten einfach auf den 13. Teil.
Ja.
Gucken, was passiert.
Ihr merkt, wir machen dafür Werbung. Also bitte einen 13. Teil. Wir
gucken den auf jeden Fall. Egal, was da ist.
Wir geben da auf jeden Fall Geld für aus.
Vor allem, wenn Zac Efron mitspielt.
Fürs Kinoticket.
Und
für die DVD.
Merchandise jeglicher Art. Ja. Wir sitzen ja auch mit unseren Hockeymasken da.
Ja, gutes Stichwort, weil das war auch eine nette Szene, wie Jason seine Hockeymaske gefunden hat.
Ja, das ist immer nett.
Also quasi hat der Film das geschafft, was, wie du schon gesagt hast, das war im Prinzip Freitag der 13. Teil 1, 2 und 3 in einem Film. Wir hatten Pamela Voorhees, wir hatten den Kartoffelsack auf dem Kopf und wir hatten auch die Hockeymaske. Im Prinzip war alles vertreten.
Wir hatten alles.
Ja.
Was wollte ich sagen? Ich habe mir hier noch solche Sachen aufgeschrieben. Warum habe ich mir die denn aufgeschrieben?
Hau doch mal was raus.
Ja, ich habe versucht, mich so ein bisschen schlau zu machen, wie der Film so angekommen ist bei Kritikern. Ja. Generell und habe so ein paar Reviews gelesen, die sehr kurz und knapp gehalten waren, wo mehr oder weniger nur gesagt haben, wie scheiße der Film eigentlich wäre. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich mich frage, sind das jetzt einfach Filmkritiker, die alles gucken und das ist ihr Standard guter Film und das ist alles andere darunter ist schlimm? Weil das finde ich unmöglich. Ich meine, natürlich geht man da als Genre-Fan ganz anders ran, ist klar, aber ich finde das ziemlich frech, wenn man einfach hingeht und sagt, das ist scheiße.
Ja.
Ohne es wirklich zu verstehen, nicht im Sinne von, ne, das ist so intelligent, das kriegen die nicht mit, sondern einfach dieses Genre nicht zu verstehen, was Leute davon erwarten und dergleichen. Also, wenn man da einfach so herablassend drauf guckt und sagt, ja, da sind so ein paar doofe Leute und die werden abgeschlachtet, ich kann meine Zeit besser verbringen. Natürlich, aber es gibt auch Leute, die gucken das halt gerne.
Ja.
Und dann sollte man irgendwie ein bisschen objektiver daran gehen, finde ich. Sollte man grundsätzlich an jedem Film. Aber
also das hat mich gestört. Man, irgendwie ist es auch an der Zeit dann irgendwann, solche Filme, also vor allem jetzt sowas, was wirklich so eine Reihe hinter sich hat, im Kontext auch von den anderen Filmen zu sehen, finde ich. Gut, der fällt jetzt raus, weil er wieder ein neuer Anfang ist. Aber irgendwie ist es auch schön jetzt für uns, die alle Filme gesehen haben, zu sehen, wow, jetzt ist das wieder angekommen in der Normalität, sagen wir mal. Also, dass es nicht so allein betrachtet wird. Zum Beispiel bei, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ich habe glaube ich, nur einen Kritik gelesen bei Filmstarts oder so.
Oh.
Und
unsere Seite ist natürlich besser.
Da stehen wirklich, glaube ich, fast durchweg positive Sachen, Und am Ende hat das dann ein Rating von 3.
Nee, ich meine 2. Ich habe es auch gesehen, 2 Sterne, glaube ich.
Dann war es, ach nee, das ist eine andere Seite gewesen. Die haben nämlich so ein 6-Sterne-System und die haben 3 von 6 Sterne gegeben, obwohl die fast nur gute Sachen haben, drinstehen haben. Also ich weiß nicht, ob das dann auch generell einfach dem Horrorgenre zum Opfer fällt,
ja, diese Bewertung. Ich kann das verstehen, wenn man muss schon davon Fan sein.
Ja.
Aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, das sind so Kultphänomene. Mhm. Nicht nur jetzt Jason, auch Michael Myers und ja. Leatherface und
man Freddy. Irgendwie muss man mit, also ohne das jetzt zu hoch zu loben, aber man sollte dem irgendwie mit einem gewissen Respekt oder so gegenübergestehen, also sich denken, das hat ja was mit sich gezogen, diese ganze Reihe.
Ja, aber wobei ich auch oft gelesen habe, auch nachvollziehbar eigentlich, dass sowieso schon Freitag der 13., also von 1980, generell als Scheißfilm gilt und einfach nur versucht hat, möglichst schnell viel Geld einzuspielen, dadurch, dass es auf den Waggon aufspringt von Halloween. Mhm. Und Texas Chainsaw Massacre, der übrigens noch älter ist als Halloween. Das habe ich nicht gewusst. Der ist von 74 und Halloween ist von 78. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil alle immer sagen, Halloween wäre so bahnbrechend gewesen.
Naja, aber du kennst auch das Original noch nicht.
Von Texas Chainsaw? Ja. Nein, aber das ist der Mann mit der Maske und...
Ja, aber vielleicht ist das alles noch, ist das noch nicht so bahnbrechend.
Der soll sehr gut sein.
Ja, ich weiß.
Also, den müssen wir bald mal gucken. ja, also das vielleicht auch daher so ein bisschen kommt. Jason ist zwar sehr bekannt, aber viele Leute haben ihn auch noch nicht so akzeptiert, weil er einfach nur als, das macht mich auch traurig, weil er einfach nur als so eine Kopie von Halloween vielleicht angesehen wird. Aber er hat sich ja schnell emanzipiert. Ich meine, viele Leute, also die meisten wissen Bescheid, wenn sie die Hockeymaske sehen, dann wissen sie,
und Jason, die Machete. Jason
ist wieder unterwegs.
Ja.
Also er ist schon ein bekannter Knilch.
Mhm.
Aber generell war, glaube ich, Freitag der 13. nie so wirklich beliebt.
Ja, dann reiht sich das Remake ja, was das betrifft, auch wieder gut ein.
Genau, es macht alles richtig.
Das stell mal vor, das wäre jetzt rausgekommen, als hätte die super Kritiken bekommen. Da hätte man sich auch gefragt, was ist da los?
Das stimmt. Das hätte ich mich auch gefragt.
Ja.
So war's.
So, ich gucke nochmal, was ich hier habe.
Ja.
Aber so viel habe ich nicht. So viel. Schockeffekte, haben wir darüber gesprochen. Es hat ein paar nette Schockeffekte, die beim ersten Mal auch richtig gut ankommen.
Wenn man es weiß, dann nicht mehr so.
Dann nicht mehr so. Ja, und ansonsten war es das, was ich aufgeschrieben habe.
Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu bieten. Ja, nee, außer dass der Film produziert wurde auch von Sean S. Cunningham, der das Original gemacht hat.
Mhm.
Und von Michael Bay. Und vielen anderen Leuten, aber die beiden wollte ich nur mal kurz darauf stellen. Sobald Michael Bay anscheinend nur produziert, ist es tolerierbar.
Heißt das auch, eigentlich auch Michael Bays Freitag der 13.? Nein.
Nee.
Ja, aber Texas Chainsaw, was dann geheißt, so, ne?
Das stimmt, ja.
Komisch.
Da wollte er sich nicht vorhergeben. Siehst du, Jason ist einfach nicht so beliebt.
Okay. Ja.
Ja.
Dann sind wir beim Flimmerfaktor angekommen.
Ja, ne?
Ja.
Oder möchtest du noch was sagen?
Nee.
Nö. Okay.
Wir sagen dir jetzt nochmal.
Ja.
Ich habe einen Flimmerfaktor von 70%.
Oha. Kannst du mal sehen.
Und der setzt sich aus dem zusammen, was ich vorhin alles gesagt habe. Ein netter neuer Anfang, kann man gut gucken. Nichts Bahnbrechendes, nichts Berauschendes Neues, aber das ist auch nicht wichtig. Unterhaltsam, ja, nettes Filmchen, sagen wir so.
Nettes Filmchen, ja, ich habe 85%.
Oh.
Weil aus den Gründen, die wir gerade hatten, dass mich das nicht gestört hat, dass es vielleicht nicht so einfallsreich war oder besondere neue Wege gegangen ist, sondern zurückgegangen ist zu dem, was es eigentlich mal war. Dass es kreativ war oder tolle Todesarten gewogen hat, dass es Spaß gemacht hat, Jason war top und ich hatte durchweg Spaß und ich habe immer wieder Spaß. Das ist das Schöne auch.
Ja.
Und ich gucke den Film jetzt immer und denke, da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Ich kann mich an alles auch noch genau erinnern. Es ist eigentlich sehr einprägsam für mich und irgendwie
ja.
bleibt der Film bei mir. Und ich gucke den immer wieder gerne. Und wir können ihn auch gerne dann bald wieder rauspacken. Wir holen ihn ja gerne mal wieder raus.
Das ist das Schöne an dem Film. Also es gibt nicht so viele Filme, die man bedenkenlos so oft gucken kann.
Vor allem, irgendwie, wenn man genau weiß, was passiert. Das ist immer wieder schön.
Ja, das stimmt.
Also, nee, ich mag den so.
Prima.
Ja.
Damit sind wir am Ende unserer Rezension angelangt.
Ja.
Und steigen jetzt ein in unsere Top 5.
dieser schöne Ton.
Eingeleitet mit dieser schönen,
besinnlichen Musik.
Dieser guten Sängerin. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Blondes Gift.
Mich erinnert das immer an Prison Break.
Okay.
Und was, achso, ich wollte sagen, das passt sehr gut, ja, natürlich zu unserer Filmrezension, das Thema heute.
Das Thema ist Top 5 übernatürliche Gestalten.
Ja, das ist doch, das passt doch.
Okay.
Nicht?
Ja, das passt.
Soll ich jetzt anfangen? Willst du noch was Einleitendes sagen? Wie haben wir übernatürlich definiert?
Wir haben eigentlich alles Übernatürliche drin, also ich zumindest. Und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Es war wieder ein bisschen schwieriger.
Wir wissen wieder nie, was der andere hat. Das sollten wir auch mal dazu sagen.
Ja.
Wir sind genauso gespannt. Überrascht.
Deshalb ist das auch am Ende, weil das quasi auch unser Höhepunkt ist. Zu hören, was der andere hier.
Genau, darauf warten wir.
Verzettelt.
Ja. Ja, es war schwierig. Es ist immer schwierig, Kenny. Es wird doch jetzt immer schwierig sein.
Außer bei Kriegsfilmen. Ich sag's immer wieder gerne. Das
ist mein Horror-Thema. ja, das war's. Soll ich
jetzt anfangen? Ja, fang an.
Auf Platz 5 habe ich Casper.
Oh.
Ja, den kleinen Geist von 1995. Der Film heißt auch Casper.
Mhm.
Weil ich habe den Film schon seit Jahrzehnten. Okay, seit einem Jahrzehnt bestimmt nicht mehr gesehen. Und ich habe den als Kind, glaube ich, jeden Tag geguckt. Ich fand den so wunderbar. Diesen kleinen, lieben, süßen Geist, der da
mit
seinen, was waren das? Geschwister? Onkel? Neffe? Tante? Also auf jeden Fall die fiese Verwandtschaft, die er da bewirtschaften und beherbergen muss. Und die sind immer so frech zu ihm. Und dann kommt dieses nette Mädchen, gespielt von Christina Ricci. Und bringt ein bisschen Freude in sein Leben. Das war schön. Und irgendwann verwandelt er sich in dem Film auch kurz für 5 Minuten in einen Jungen.
Oh ja.
Und ich habe gedacht, ich möchte den Geist zurückhaben. Der war niedlicher.
Wie das dann meistens so ist.
Genau.
Ich habe auf Platz 5 Nichiri. Sagt dir das was?
Nichiri? Ist die von Avada?
Ja.
Ah, Avada.
Von Avatar. Von Zoe Saldana gespielt.
Ah ja.
Ja, weil Avatar war bahnbrechend und hat auch damit eine bahnbrechende, übernatürliche Spezies ins Filmgenre reingeführt und deshalb muss die dabei sein. Tougher Bitch.
Tougher Bitch und das ist natürlich jetzt kritisch, wie du übernatürlich definierst. Das ist nur ein fremdes Volk, Kenny. Die sind nicht übernatürlich.
Das ist ein Alien.
Okay, es ist ein Alien. Ja, es ist ein anderer Planet. Ja. Ne? Okay, es ist ein Alien. Ist übernatürlich. das war's?
Ja.
Number 4, ich habe Samara.
Ja.
Von The Ring. Also 2002, das amerikanische. Es tut mir leid, das japanische.
Ja, Ringu.
Ringu kenne ich leider nicht. ich finde die so eklig, ne? Ich finde die richtig, richtig widerlich. Und ich kann die mir nicht angucken. Und das finde ich so toll an der. Ich finde den Film auch super, weil das wirklich eine Bedrohung für mich ist. Sobald ich die sehe, kriege ich die Krise. Und die hat mich echt beeinflusst. Immer wenn ich Nachthemden sehe, habe ich Angst. Und lange Haare und so.
Ich finde das Tolle an der auch, dass die wirklich erstmal für den Film komplett steht. Also die, wenn man The Ring hört, dann sieht man diese Frau vor sich.
Sie kann sich einfach einreihen in Freddy, Jason.
Genau, und sie steht auch fürs Horrorgenre. Mhm. Also das macht sie ganz wunderbar. Sie ist nämlich bei mir auch auf Platz 4.
Schön.
Ja.
Ich wollte noch ein kleines Funfact für dich dazu sagen. Ich weiß nicht mehr, wie die Frau heißt. Wie ist die? Davy Chase oder so? Die spielt Samara im ersten Teil.
Mhm.
Und ist Rhonda von Big Love.
Oh.
Das sollte ich dir nur mal kurz einen Schädel klatschen.
Okay.
Bevor es weitergeht. Ah ja, du hast es auch als Nummer 4.
Ja.
Dann kann ich jetzt, möchtest du noch was hinzufügen?
Nee, das, was ich gesagt habe.
Dann mache ich jetzt direkt weiter. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, aber ich finde es herrlich. Das ist Dr. Jack Griffin, heißt er, glaube ich. Und er ist eher bekannt als der Invisible Man aus dem Jahre 1933. Okay. Das ist auch ein Horrorfilm. Der Unsichtbare oder so heißt das bei uns, keine Ahnung. Das ist halt ein, ist ein bisschen wie Jekyll und Hyde. Das ist so ein Scientist, der ein bisschen rumexperimentiert und auch an sich selbst Versuche durchführt und dann irgendwie feststellt, dass er ein Mittel gefunden hat, das ihn unsichtbar macht. Okay. Und dann rennt er halt durch die Gegend, wird dadurch auch wahnsinnig durch diese Droge, das kommt noch dazu.
Ja.
Und rennt dann durch die Gegend und terrorisiert so eine kleine Dorfgemeinschaft. Und ich finde ihn nicht gruselig oder so, ich finde ihn super lustig. Und der ist so toll gemacht. Für 1933 ist das wirklich klasse gemacht. Der hat dann gerne mal nur eine Hose an und dann sieht man, wie die Hose so durch die Gegend läuft oder nur ein Hemd an. Oder er hat immer so Binden um den Kopf, so ein Laken oder so. Das macht er sich dann auch gerne mal ab und dann ist kein Kopf da und so. Für 1933 finde ich das total super. Und dann zwischendurch fliegen auch mal einfach Sachen durch die Gegend, Türen gehen auf, Stühle fallen um. Und weil er da rumrennt und alle sehen ihn nicht und das ganz. Und Leute ersticken auf einmal, weil er sie erwürgt und so. Und ich finde das ganz herrlich. Der hat mich geprägt. Ich habe den vor 2 Jahren oder so das erste Mal gesehen, den Film. Ich fand den total klasse.
Okay.
So war's.
Wie stehst du zu Hollow Man?
Den kenne ich nicht.
Ich auch nicht. Schade. Aber der soll so schlecht sein, ne?
Tatsächlich.
Ja.
Nein, also der Invisible Man soll wirklich schon ein bisschen bahnbrechend gewesen sein in dem Genre, weil er super Effekte hat.
Okay.
Für das Jahr auf jeden Fall.
Okay. Ich habe auf Platz Nummer 3 Frank.
Frank.
Frank von Donnie Darko.
Frank. Ist das der Hase?
Das ist der Hase.
Schön.
Und,
Oh, die Rhonda spielt, spielt übrigens auch die Schwester von Donnie Darko.
Okay.
Sie ist heute ein Faden in unserem Podcast. Erzähl weiter.
Ja, Frank, der Hase, der
da habe ich auch kurz überlegt.
Donnie Darko quasi in Träumen erscheint und in Halluzinationen erscheint und ihm das Ende der Welt verkündigt, ist für mich gleich zu setzen von der Wichtigkeit im Prinzip wie Samara, weil die auch im Prinzip den ganzen, weil der auch den ganzen Film trägt. Man hat dieses Bild von dem vor Augen und er ist auch sowas nicht Greifbares. Ne? Das ist ja was übernatürlich, was übernatürlich irgendwie definiert. Also dieser ganze Film ist ja nicht greifbar und übernatürlich und er ist ein guter Vertreter dafür oder ein gutes Bild dafür.
Also, man weiß auch direkt, wenn man ihn sieht, wo er herkommt.
Genau.
Und, ja, das stimmt. Das Häschen. Ja. Gute Wahl. Ja, Platz 2 ist jetzt ein bisschen langweilig oder passend, das ist Jason. Auch wenn du mich davon abbringen wolltest, keinen Jason auf die Liste zu setzen, weil es um Jason geht. Ja, Jason, finde ich so super, Kenny. Haben wir vor Jahren mal angefangen, die Reihe. Und jeden Teil geguckt, einfach weil Jason so super ist. Ja. Er kommt am Ende immer raus und erschreckt alle nochmal schön. Hat diese schicke Hockeymaske. Macht die Deppen alle platt. Ich finde Jason super. Ich finde Jason besser als Michael Myers. Als Freddy.
Als Freddy.
Und den Texas Chainsaw Man kenne ich jetzt noch nicht so gut.
Mhm.
Aber Jason hat auch einfach eine toughere Mutter.
Das stimmt.
Müssen wir dazu sagen. Und ich liebe Chase.
Okay. So,
bitte.
Von all diesen komischen Gestalten komme ich jetzt zu Platz 2, die bei mir Hermine Granger ist. Ist eine Zauberin.
Aha.
Ist ja eine übernatürliche Gestalt.
Ist die nicht ein Mensch?
Komm, aber die.
Ist die nicht ein Muggel? Muggel?
Ja, aber die hat ja. Nein, ist sie ja nicht. Ist sie ja eine Zauberin.
Ach so, okay.
Sonst wäre sie ein Muggel.
Ich bin nicht drin in dem Universum, merkst du das?
Also, ich habe mich auch gefragt, wie man das definiert, aber ein Zauberer oder eine Hexe ist eine Zauberin. Eine Hexe natürlich ist doch eine übernatürliche Gestalt. Und ich hätte auch irgendwas anderes aus Harry Potter nehmen können, aber ich habe jetzt meine Lieblingsrolle genommen. Eigentlich steht das so für die ganze Reihe, weil Harry Potter einfach voller übernatürliche Gestalten ist, die alle toll sind und mich immer begeistern können. Und vor allem Hermine als tougher Bitch wieder.
Tougher Bitch, genau. Das ist das Einzige, was ich davon weiß, dass Hermine ein tougher Bitch ist.
Ja.
Und das ist auch gut so. Ich habe mich nur gefragt, ist das in dem Sinne jetzt ohne dir streitig machen zu wollen, dass die auf der Liste ist.
Ja.
Aber die lernt ihre Zaubertricks doch, oder muss man das in sich haben?
Die hat das in sich.
Ja?
Ja.
Okay, ich dachte, weil die in diese Schule gehen. Hab ich gedacht, die lernen das.
Ja, die hat das in sich und deshalb kann sie halt auf diese Schule gehen.
Ach so, okay. Dann kann sie auf Gleis...
9, 3/4.
8, 9, okay. Alles klar, die Hermine. So, Platz 1. Lestat de Liancourt.
Okay.
Interview mit einem Vampir.
Okay.
Gespielt von Tom Cruise. Bevor jetzt alle lachen, möchte ich kurz sagen, dass ich als kleiner Stitz eins diesen Film irgendwann mal gesehen habe und das mein Vampirbild dermaßen geprägt hat, dass ich jetzt noch laut lache, wenn ich Twilight nur höre. Weil das einfach das ist, was für mich so ein Vampir wirklich ausmacht. Nicht so, auch nicht Blade oder was da alles gibt. Einfach die so charmanten, nonchalant, erotischen, aber trotzdem unheimlich gefährlich und unberechenbaren, ekeligen Wesen, die mit dir machen, was du willst. Und das verkörpert er einfach so super. Nicht so wie Brad Pitt, der auch in dem Film rumrennt. Er verkörpert einfach genau das, was für mich ein Vampir sein muss. Er ist dieses unberechenbare Wesen, das trotzdem eine Anziehungskraft hat und dadurch halt seine Opfer heranziehen kann. Und unheimlich gut gespielt ist von Tom Cruise, der auch diese Tragik der Rolle, weil eigentlich möchte er nicht so sein und dann ist er es doch, aber nicht so weinerlich jetzt, wie wir es jetzt halt geboten bekommen, sondern immer noch auf dieser etwas erwachseneren Ebene und ich find das ganz wunderbar. Mhm. Und ich möchte kurz sagen, ich habe gelesen im Zuge dieser Liste, dass Brad Pitt und Tom Cruise einen Razzie Award gekriegt haben für diesen Film als schlechtestes Filmpaar.
Oh nein.
Das fand ich ja unmöglich. Das liegt nur an Brad Pitt, tut mir leid. Das kann ich mir nicht erklären.
Gut. Mein Platz 1 ist Alien aus Alien.
Das schmockige Wies.
Genau, weil für mich gibt es von Filmmonstern her, glaube ich, kein gruseliges, erschreckenderes. Boah, ich finde das so abartig, dieses Vieh.
Boah.
Und ich mir war klar, als ich das gezogen habe, dass Alien dabei sein wird und dann war es auch ziemlich schnell klar, dass es auch auf Platz 1 kommen muss, weil ich liebe alle 4 Alien-Filme. Prometheus nehme ich mal da raus, weil...
Da ist da nicht so wirklich ein Alien
dabei. Nee, aber angeblich gehört das ja dazu und... Die Alien vs. Predator-Filme, die müssen, hauen mich jetzt auch nicht vom Hocker. Wobei, ich kenne nur den ersten, der hat mich nie vom Hocker gehauen. Aber
jetzt natürlich auch das Remake. Ach nee, das ist... prefer nur bei Predator, Entschuldigung.
Auf jeden Fall, die 4 Filme sind, finde ich, alle große Klasse. Und ja, es gibt für mich kein widerlicheres Wesen. Wobei übernatürlich ja nicht widerlich sein muss. Aber das...
Nö.
Aber übernatürlich ist ein Alien und... Wenn Alien, dann doch das Alien. So habe ich gedacht.
Das Ur-Alien.
Genau.
Alles klar. Ist das eigentlich ein Weibchen? Das habe ich mich oft gefragt.
Also...
Ist das sexless?
Es kommt... Nein, nein. Ich weiß nicht, was im ersten Teil, was es ist. Aber die können sich auch vermehren. Also irgendwann gibt es ja dann auch mehrere.
Schön.
Du bist ja nicht über den ersten hinausgekommen.
Nee. Mir hat das Alien da schon gereicht. Aber ich meine, ich erkenne das an, dass das ein fürchterliches Viech ist. Das sehe ich genauso.
Das ist so... Oh. Nee, also mit sowas irgendwo gefangen zu sein, ist ein großer Albtraum. Weil das ist ja so eine Kampfmaschine. Man wird keine Chance haben. Außer man heißt Sigourney Weaver.
Dann ja. Um nochmal einen Bogen zurückzuspannen, natürlich jetzt, wenn... es einen Film geben würde, Jason versus Alien. Wer würde gewinnen, Kenny?
Oh, das ist schwierig.
Da willst du dich nicht festlegen.
Da würde ich mich nicht festlegen. Ich würde sagen, das Alien.
Ja?
Ja. Weil die halt, die sind ja so ein bisschen, ja, die sind ja ein bisschen galanter noch, sag ich mal. Die könnten Jason vielleicht auch mal irgendwann erschrecken.
Oh,
also
meinst du?
In einer unerwarteten Situation vielleicht.
Meinst du, das kann den Jason schocken?
Ja, nicht erschrecken, wie sagt man? Überraschen.
Oh, also,
das vielleicht, ja. Mhm.
Ja.
Okay.
Okay.
So war's.
So war's. Das war's mit uns. Ach nee, wir müssen noch ziehen.
Oh ja, wir brauchen ja noch eine neue.
Da, das ist dahin.
Ja, du musst heute ziehen.
Ich muss heute ziehen.
Jetzt ziehst du Kriegsfilme. Dann lach ich.
So. Die soll's sein.
Die soll's sein. Und los. Ich hoffe, es ist gut. Nichts mit Disney wieder jetzt. Ich will abwechseln.
Die Top 5 Romcoms fürs Ach, nächste du Mal.
Schande! Das, oh Gott. Das war irgendwie schlimm.
Wir schauen, was wir draus machen.
Ja, das machen wir.
Bis dahin, checkt doch mal einfach unsere Seite.
Ah ja, www.flimmerfaktor.de.
Genau.
Oder E-Mails an
flimmerfaktor@gmail.com.
Ja.
Und ansonsten sind wir jetzt bald auch bei iTunes.
Ja.
Da kann man uns bald laden.
Uns laden, genau. Dann habt ihr uns immer dabei. Das wollt ihr doch.
Und ansonsten war es das von hier. Ich glaube, das war auch der längste Podcast, den wir hier hatten. Wir steigern uns. Bald sind wir bei einer Stunde.
Nee, ich glaube, der längste war hier der Birthday-Podcast. War nicht 53 okay. Minuten?
Wenn wir jetzt noch länger überlegen, ist es bald soweit.
Okay, dann schnell aus.
Aus die Maus. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.